Und ein weiteres Mal waren andere von uns, also so Vogelexperten, oben und haben gesehen, dass eine richtige Sprengung direkt unter der Brutstätte von der Heidelerche stattfinden soll. Daraufhin ist das Landratsamt sofort informiert worden, also umgehend. Und die hatten quasi 2 Stunden in etwa Zeit zu reagieren und die haben die 2 Stunden verstreichen lassen und man hat direkt unter der Brutstätte gesprengt und vermutlich ist deswegen auch eines dieser Brutpaare dann nicht mehr aufgetaucht. Und ja, Holzim wusste, dass genau in der Richtung und genau dort die Brutstätte ist.
Darum geht es bei uns heute in der Sendung. Sprengt eine Zementfirma auf der Schwäbischen Alb möglicherweise heimlich geschützte Vogelarten in die Luft, um zu verhindern, dass sie diese Vogelarten schützen müssen? Auch darum geht es bei uns heute in der Sendung hier im Freien Radio Wüste Welle.
96,6 UKW und 97,45 im Kabel. Das ist das Freie Radio Wüste Welle. Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung. Kulturforum.
Ihr hört das Kulturforum im Freien Radio Wüstewelle. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Gabriele Busse. Und ausnahmsweise heute nicht dabei ist der Studiohund Krümelchen, der normalerweise die Technik macht. Der wollte einfach in der Kälte heute Abend nicht mehr raus. Ganz im Gegensatz zu den Demonstranten neulich, die sich im November bei Regen und knapp über Null auf dem Holzmarkt versammelt haben, um zu demonstrieren, und zwar hiergegen.
Die hochtoxischen Schadstoffe, die dabei entstehen, bläst Holzim quasi ungefiltert in die Natur hinaus. Das führt mit der Zeit zu einer schleichenden Vergiftung der ganzen Region. Auch Tübingen, auch wir sind davon betroffen. Denn Tübingen liegt in der vorherrschenden Windrichtung von Südwest nach Nordost. Wenn also in Dotternhausen dieser Giftmüll verbrannt wird und die ganzen Giftstoffe aus diesen 100 Metern hohen Schornsteinen emittiert werden, sind die ungefähr in 20 bis 30 Minuten hier bei uns in Tübingen. Und das geht über Jahre schon so.
Ja, darum geht es bei uns heute in der Sendung, um die Firma Holzim, ein Zementwerk. Zementwerke sind jetzt nicht die CO2-Sünder oder Schadstoffsünder, die man zuallererst im Kopf hat. Das wird sich vielleicht nach dieser Sendung ändern. Heute widmen wir uns der Demo, die dazu neulich stattfand. Und zwar sprach zuallererst Michael Schilling vom Aktionsbündnis Zement. Ihn hören wir jetzt. Und ganz am Ende der Sendung geht es übrigens noch um Igel. So bleibt dran. Es wird nochmal auch am Ende nochmal ganz spannend. Und ja, hier kommt Michael Schilling.
Keine 40 Kilometer Luftlinie von hier entfernt, Richtung Süden, liegt Dotternhausen. Dort wird seit Jahrzehnten Kalkstein abgebaut und zu Zement gebrannt. Der Kalksteinabbau zerstört den Blättenberg. Jetzt hat Holzim die Erweiterung des Abbaugebietes beantragt. Das würde den Lebensraum von Tieren zerstören, die zum Teil auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten sind. Insbesondere handelt es sich dabei um die Heidelerche. Die hat nämlich genau in dem Gebiet, in dem jetzt die Erweiterung stattfinden soll, die Erweiterung des Abbaus, hat sie ihr Brutgebiet. Eines der wenigen, die noch übrig sind, die noch erhalten sind. Die Herstellung von Zement emittiert pro produzierter Tonne 500 Kilogramm CO2. Das Zementwerk Dotternhausen produziert jährlich ungefähr 1 Million Tonnen Zement. Das bedeutet, allein das Zementwerk Dotternhausen emittiert 500.000 Tonnen CO2 jährlich. Die Energie, die zur Zementherstellung notwendig ist, wurde früher über fossile Energieträger gewonnen, also Erdgas, Kohle, Öl. In der Zwischenzeit läuft es fast ausschließlich über Giftmüllverbrennung. Das heißt, zum Beispiel werden da Altreifen verbrannt, es werden Lösungsmittel und Klärschlämme verbrannt, um den Prozess der Zementherstellung, um diese Temperaturen, die man dafür braucht, das sind nämlich 1450 Grad, damit man den Zement brennen kann, um diese zu gewinnen. Die hochtoxischen Schadstoffe, die dabei entstehen, bläst Holzheim quasi ungefiltert in die Natur hinaus. Das führt mit der Zeit zu einer schleichenden Vergiftung der ganzen Region. Auch Tübingen, auch wir sind davon betroffen. Denn Tübingen liegt in der vorherrschenden Windrichtung von Südwest nach Nordost. Wenn also in Dotternhausen dieser Giftmüll verbrannt wird und die ganzen Giftstoffe aus diesen 100 Metern hohen Schornsteinen emittiert werden, sind die ungefähr in 20 bis 30 Minuten hier bei uns in Tübingen. Und das geht über Jahre schon so. Und das soll jetzt auch noch weitergehen. So, und die Politik? Was machen die Grünen? Von der CDU möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Die Politik duldet das. Die der Regierung untergeordnete Behörde, das Regierungspräsidium Tübingen, erteilt Holzheim eine Ausnahmegenehmigung zum Weiterbetrieb der veralteten Filteranlagen nach der anderen. Und Holzheim scheißt auf die Politik und das Regierungspräsidium überschreitet sogar noch die Grenzwerte, die ihm per Ausnahmegenehmigung erteilt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Im Gesetz sind bestimmte Grenzwerte definiert. Holzheim bekommt vom Regierungspräsidium Ausnahmegenehmigung dafür. Die Grenzwerte sind dann eh schon wesentlich höher als das, was vom Gesetz eigentlich erlaubt ist. Und Holzheim geht her und überschreitet es noch. Und die Politik duldet es. Die machen einfach gar nichts. Ja, was soll man denn da dazu sagen? Ja, das sind eigentlich politische Hampelmänner. Ja. Wir brauchen doch keine Politiker, die Handlanger von Firmen sind, die aus reiner Geldgier alle Umweltvorsorge in den Wind schießt, die wissentlich Menschen und eine ganze Region vergiften. Wir brauchen PolitikerInnen, die sich für die Gesundheit ihrer WählerInnen einsetzen. Menschen, denen etwas an der Region und an ihrer Heimat liegt. Und zwar nicht nur auf Sonntagsreden, sondern in ihren Handlungen. Wir brauchen PolitikerInnen, ja. Wo sind die PolitikerInnen? Ja? Wir brauchen PolitikerInnen, die diesen Verstößen nachgehen und nicht nur reden darüber, sondern sie auch sanktionieren bis hin zur Abschaltung von Anlagen, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Wir brauchen PolitikerInnen, die sich für unsere Umwelt einsetzen und keine Handlanger von Umweltzerstörern und Menschenvergifter. Man kann also durchaus, man kann ruhig feststellen, Holzheim zerstört den Plettenberg. Man kann feststellen, Holzheim vergiftet Menschen und Umwelt einer ganzen Region, nämlich unserer Region. Und das Wissen. Und man kann feststellen, die Regierungsparteien und das Regierungspräsidium lassen sich vor den Karren dieses menschen- und umweltverachtenden Konzerns spannen und betreiben sein Geschäft, anstatt sich schützend vor uns Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Deshalb fordern wir vom Aktionsbündnis Zement Zollernalb Tübingen Reutlingen erstens, dass der Antrag auf Erweiterung des Abbaugebietes auf dem Plettenberg abgelehnt wird. Wir fordern zweitens die Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen von unabhängigen Instituten, die nicht von Holzheim bezahlt werden, sondern die unabhängig arbeiten. Wir fordern drittens keine weiteren Ausnahmegenehmigungen für Giftemissionen durch das Regierungspräsidium Tübingen. Wir fordern den sofortigen Einbau der aktuellsten und effektivsten Filtertechnologien, die es gibt, denn Holzheim arbeitet mit fast 30 Jahre alten und veralteten Filtertechnologien, die diese Giftstoffe überhaupt nicht aus diesen Abgasen rausziehen. Und es gibt Filteranlagen, die über 90% dieser Gifte aus diesen Abgasen rausholen. Und wir fordern den sofortigen Einbau solcher Filteranlagen, SCR und Deconox, mit Fristsetzung. Und wir fordern, dass auch bei Überschreitung der Frist, die ihnen gesetzt wird, die Giftmüllverbrennung sofort gestoppt wird. Für die Menschen vor Ort in Dotternhausen und Umgebung fordern wir den Einstieg in die Planung des Strukturwandels, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir fordern die massive finanzielle Beteiligung der Firma Holzheim an den Kosten dieses Strukturwandels. Und wir fordern last not least die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz durch das Zementwerk Dotternhausen nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie. So, meine Damen und Herren, so übernimmt man Verantwortung. So trägt ein Konzern Verantwortung und nicht so, wie das heute im Moment macht und unsere Politiker. Danke.
Michael Schilling vom Aktionsbündnis Zement über die Firma Holcim und ihre Machenschaften, muss man sagen, hier in der Region. Die Firma Holcim ist eben, wie gesagt, eine Zementfirma. Und man sollte ja meinen, wenn eine Firma Sondermüll verbrennt, dass dann die Filter außerordentlich gut sein müssen. Aber im Gegensatz zu normaler Sondermüllverbrennung von Müllverbrennungsanlagen müssen die Filter einer Zementfirma überhaupt nicht diesen Standards genügen. Und sie müssen nicht die neueste Filtertechnik einbauen, obwohl die vorhanden wäre. Holcim hat 30 Jahre alte Filter, man muss sagen, aus reinem Geiz. Es wären längst Filter da, die 95% aller Schadstoffe aus der Luft filtern würden. Dafür aber möchte Holcim das Geld offenbar nicht hinlegen. Und das Regierungspräsidium Tübingen wiederum erteilt ihnen, wie gesagt, eine Ausnahmegenehmigung nach der anderen. Warum auch immer. Und teilweise überschreitet Holcim die Schadstoffgrenzwerte um das 60-fache und es passiert gar nichts. Und diese Luft, wie Michael Schilling gerade schon gesagt hat, zieht von Dotternhausen, das ist so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto so südlich von hier, zieht dann den Alb drauf entlang direkt Richtung Tübingen und Reutlingen. Und insofern, wir atmen diese vergiftete Luft, die das Zementwerk Holcim dort ausstößt. Insofern betrifft das jeden von uns. Und eine Demonstrantin hat das so unglaublich gut auf den Punkt gebracht, wie sehr es jeden von uns und vor allem auch Holcim treffen sollte. Das ist Lisa mit ihrer wunderbaren kurzen Rede.
Firma Holcim, Holcim mit H, haben Sie Herz? Oh, opfern Sie unsere Gesundheit?
Ja.
L. Lassen Sie uns krank werden.
Ja.
C. Checken Sie die Brisanz.
Nein.
I. Ist Ihnen Ihre Verantwortung bewusst?
Nein.
Machen Sie Profit.
Ja.
Auf unsere Kosten.
Ja.
Firma Holcim, hören Sie auf Ihr Herz. Organisieren Sie die besten Abluftfilter. Lassen Sie den Plettenberg in Ruhe. Diese Challenge können Sie mit uns gemeinsam gewinnen. Interessieren Sie sich für sozialökologische Baustoffe und machen Sie Ihre Firma zur Vorreiterin für gesundes Bauen. Für Ihre eigenen Kinder und die Kindeskinder der ganzen Welt. Firma Holcim. Hören Sie auf Ihr Herz.
Ja, und hören Sie auf die Leute, auf all die Leute, die hier die Luft einatmen müssen, die Holcim da unten in Dotternhausen ausstößt. Da werden Sondermülle verbrannt wie Klärschlämme, Tiermehl, Lösungsmittel, Altreifen, alles, was richtig giftig ist, wird da in die Luft gepustet. Und es geht aber nicht nur um unsere Region. Was Holcim unter dem Namen Lafarge mit dem IS zu schaffen hatte, das erfahren wir in der nächsten Rede.
Es gab auch viele andere Orte in Syrien und dem Irak, die der IS in kürzester Zeit einnahm, um auf einem zusammenhängenden Gebiet eine 6 Jahre lange Terrorherrschaft zu etablieren. Diese Terrorherrschaft basierte auf Grausamkeiten, über die heute die ganze Welt Bescheid weiß. Sie basierte auf der inoffiziellen militärischen und strategischen Unterstützung durch befreundete Staaten. Und vor allem basierte sie auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit international agierenden Unternehmen, die die Finanzierung des IS sicherstellten. Eines dieser Unternehmen ist die Holcim AG, gegen die wir heute gemeinsam auf die Straße gehen. Denn sie haben mit dem IS zusammengearbeitet. Um in jedem Fall Zugang zu ihrem Zementwerk im nordsyrischen und vom IS eroberten Ort Chilebi oder auf Arabisch Jalabiya zu bewahren, war Holcim bzw. das Tochterunternehmen Lafarge bereit, Deals mit dem IS abzuschließen und durch die Zahlung von Geldern die terroristische Schreckenherrschaft mitzufinanzieren. Erst als der IS 2014 das Zementwerk stürmte und damit die Zusammenarbeit von seiner Seite beendete, wurden die Deals hinfällig. Holcim hatte bis dahin keine Anstalten gemacht, den Geldfluss an die Terroristen zu beenden. Um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, hat Holcim sich mitschuldig gemacht an der Ermordung, Versklavung, Vergewaltigung, Verstümmelung und Vertreibung tausender von Menschen. Denn wie so oft in dieser Welt waren Profite wichtiger als Menschen. Das ist menschenverachtend und zu verurteilen. Deswegen stehen wir heute hier und schließen uns dem Protest an. Holcim agiert global. Egal ob in Benin, Sambia, Algerien, Aserbaidschan, Russland, Kolumbien, USA, Nordsyrien oder eben Dotternhausen. Die Liste der weltweiten Standorte auf der Internetseite des Unternehmens ist endlos. An allen diesen Orten richtet das Unternehmen Schaden an. Es sorgt für Umweltzerstörung, zerstört die Natur, unterstützt Kriege und Gewalt, beutet Menschen aus, nimmt Vertreibung in Kauf, um Werke zu bauen und zu schützen. An all diesen Orten sind Menschen direkt von den Machenschaften von Holcim betroffen. An all diesen Orten gibt es damit auch Potenzial, dass Menschen sich gegen das Unternehmen zusammentun und gemeinsam dagegen vorgehen und protestieren. Man stelle sich nun mal vor, was es bedeuten würde, wenn sich all diese Menschen in den unterschiedlichsten Ländern der Welt verbünden und aufeinander beziehen. Es würde ein Protest entstehen, über den niemand hinweggehen könnte. Ein Protest, der die Firmenbosse zum Zittern und die menschen- und naturverachtenden Produktionsweisen des Unternehmens ernsthaft ins Wanken bringen würde. Das Problem an unseren Kämpfen ist, dass sie viel zu oft, viel zu vereinzelt stattfinden. Dabei gibt es überall Menschen auf der Welt, die den gleichen Gegner haben, die gleichen Ziele teilen und den gleichen Kampf führen. Das gilt für die AnwohnerInnen in Dotternhausen genauso wie für die kurdische Freiheitsbewegung. Fangen wir an, uns über unsere Gruppen hinweg zu verbinden und zu verbünden. Denn nur wenn wir in unserem Dorf, unserer Stadt, unserer Region und weltweit zusammenarbeiten, können wir Unternehmen wie Holcim ernsthaft etwas entgegenstellen. Nur dann können wir unsere Forderungen durchsetzen. Lasst uns anfangen, aus dem Wort Solidarität nicht nur eine Theorie, sondern eine reale Praxis abzuleiten. Denn Solidarität ist unsere Waffe.
Was für eine großartige Rede auf dem Holzmarkt neulich, auf der Demo gegen die Firma Holcim, die tatsächlich größer ist als der ganze Coca-Cola-Konzern und weltweit agiert. Den Protest ins Leben gerufen hat übrigens eine einzige Frau, nämlich Beate Zöld. Die hat sich einfach vor einigen Jahren selbstständig auf die Suche gemacht nach Informationen, nach Dokumenten im Internet, hat das Regierungspräsidium angeschrieben, hat die Bundesregierung angeschrieben, hat richtig recherchiert und auf ihren Informationen basierend kam dann das Aktionsbündnis Zement zustande. Aber sie hat jahrelang tatsächlich alleine protestiert und inzwischen ist der Protest so groß, dass jetzt eben dank ihrer Arbeit hunderte Leute jetzt neulich in Tübingen auf dem Holzmarkt standen und gegen Holcim protestiert haben. Und hier kommt ihre Rede, Beate Zöld, über die Firma Holcim.
Ja, hallo, hier sind wir. Wow, dass wir es hierher schaffen. Von Dotternhausen, ich bin so geflasht von euch, ihr seid ja der Hammer, Wahnsinn. Mein Name ist Beate Zöld, ich wohne mit meiner Familie in Dotternhausen. Ich kämpfe seit so vielen Jahren jetzt mittlerweile für die Aufdeckung dieses Umweltskandals, der sich um Holz in Dotternhausen abspielt und vom Regierungspräsidium gestützt und getragen wird. In der Vergangenheit wurde unzählige Male versucht, hier durch inhaltliche Auseinandersetzung, durch Konkretisierung der Problematik bei Holcim eine gemeinsame Lösung zu finden. Die einzelnen Probleme zu den Themen Plettenbergzerstörung, CO2 und Giftemissionen sind dem Regierungspräsidium längst bekannt. Leider haben sich die zuständigen Behörden und Politiker immer wieder auf die rechtlichen, noch möglichen, in unseren Augen aber völlig fragwürdigen Positionen zurückgezogen, anstatt Mensch und Umwelt in den Fokus zu rücken und Lösungen zu unserem Schutz zu finden. Damit übernimmt das Regierungspräsidium ganz deutlich die Sichtweise von Holcim zu deren Vorteil. Uns geht es um den Klimaschutz. Die CO2-Reduktion, aber vor allem auch um die Minderung von giftigen Luftschadstoffen wie Schwermetallen und Stickoxiden. Geben und Nehmen soll endlich wieder im Einklang gebracht werden. In unserer gültigen Gesetzgebung werden die aktuellen Problemlagen, die Erderwärmung, die Zerstörung der Natur, die Vergiftung von Mensch und Umwelt nicht berücksichtigt, zumindest nicht adäquat. Deshalb kann Holzim weiterhin völlig veraltete Filteranlagen betreiben, den Plettenberg zerstören und sukzessive eine ganze Region vergiften. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Ende September haben wir vom Aktionsbündnis einen offenen Brief mit unseren Forderungen an verschiedene Politiker und an das Regierungspräsidium, namentlich den Herrn Tapeser, geschrieben. Unsere Forderungen haben sich auf den Einbau besserer Filteranlagen, die Rücknahme der Ausnahmegenehmigungen und den Stopp der staatlichen Subventionen durch die Erteilung kostenloser Emissionszertifikate bezogen. Eine Antwort von Herrn Tapeser kam ganz schnell. Im Folgenden möchte ich gern Stellung beziehen zu seinen Antworten, aber nicht im Wortlaut, das wäre jetzt zu lang. Wenn jemand den genauen Wortlaut unseres Briefs und der Erwiderung lesen möchte, dann kann er das gern auf der Homepage von ATAC Tübingen abrufen. Ich komme zu unserer ersten Forderung. Wir haben vom Regierungspräsidium gefordert, dass eine SCR-Filteranlage oder eine vergleichbare Filtertechnik im Werk Dotternhausen einzubauen ist. Das Regierungspräsidium sieht sich derzeit leider nicht in der Lage, von Holzim den Einbau besserer Filter zu fordern und ruht sich weiterhin auf veralteten rechtlichen Positionen aus. Schon 2015 hat die Emissionsschutzbehörde des Bundes die SCR-Anlage als Stand der Technik festgeschrieben. Daraufhin hat auch das Regierungspräsidium Tübingen Holzim schriftlich aufgefordert, eine Filteranlage einzubauen, die in der Lage ist, die neu festgesetzten Grenzwerte einzuhalten. Leider wurde eine Übertragung in gültiges Recht von Lobbyverbänden wie dem Industrieverband Steine und Erden und dem Verband Deutscher Zementwerke im Beisein unseres damaligen Umweltministers Untersteller verhindert. Stichwort geheime Flughafengespräche. Wenn das näher interessiert, die Nicole Leukert hat ein ganzes Video zu dieser Thematik, den geheimen Flughafengesprächen, gemacht. Der kann das gerne im Internet abrufen. Also wurde daraufhin leider auch die Anordnung vom Regierungspräsidium an Holzim wieder zurückgezogen. Plötzlich war es doch nicht mehr so wichtig, Mensch und Umwelt zu schützen. Mehrere Anlagen, unter anderem vom Konzern Holzim selbst, haben bereits gezeigt, dass die SCR oder die noch neuere Deconox-Anlage deutlich besser Luftschadstoffe und CO2 mindert als die völlig veraltete Anlage bei Holzim Dotternhausen, nämlich bis zu 95%. Und keines dieser Werke ist ins Ausland abgewandert oder bankrott gegangen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben als zweites im offenen Brief gefordert, den sofortigen Widerruf der Ausnahmegenehmigungen und damit die Stilllegung des Werks, bis die Grenzwerte nicht mehr überschritten werden. Bei diesem Punkt hat man den Eindruck, dass nicht nur die Industrie Greenwashing kann, sondern auch die Politik. Oder wie anders soll man es werten, wenn Grenzwerte des Schadstoffausstoßes zu einem bestimmten Stichtag gesetzlich verschärft werden, die Firmen aber die Gelegenheit haben, vor diesem Stichtag Ausnahmen zu beantragen, um sich so die alten Grenzwerte zu sichern. Wenn dann außerdem noch der Anteil der Ersatzbrennstoffe, der zur Hälfte, mindestens zur Hälfte aus Sondermüll besteht, von 60 auf 100% erhöht werden darf, da kann doch auch dies nur dazu führen, dass noch mehr giftige Schadstoffe entweichen. Gesetzesverschärfungen sollten dazu führen, dass sich die Situation sofort verbessert. Sie sollten nicht über Schlupflöcher ausgebremst werden können. Ja. lieber Herr Tappeser, lesen Sie noch mal genau nach. Denn gesetzlich ist die Genehmigung von diesen Ausnahmen eine Kann-Leistung und keine Muss-Leistung der Behörde. Daher wäre es auch dem Regierungspräsidium Tübingen möglich, hier im Sinn von Mensch und Umwelt sofort den Einbau besserer Filteranlagen zu erzwingen, anstatt Ausnahmen zu gewähren. Das Regierungspräsidium hat sich trotz jahrelangem vehementen Protest der örtlichen Bevölkerung zur Gewährung der Kann-Leistung von Ausnahmen zum Vorteil von Holzem entschieden. Ja, pfui Teufel. Zur dritten Forderung. Die Zementindustrie als energieintensive Industrie erhält für den Übergang in eine grünere Zukunft kostenlose Emissionshandelszertifikate vom Bund. Damit eben die Konzerne wegen der steigenden CO2-Preise nicht ins Ausland abwandern. Soweit der Gedanke hinter diesen kostenlosen CO2-Handelszertifikaten. Der Preis wird pro Tonne emittiertes CO2 bezahlt. Dies bedeutet wiederum, je dreckiger das Werk, desto mehr kostenlose Zertifikate bekommt es. So wird es anstatt grüner immer reicher. Und die Notwendigkeit, etwas an den Emissionen zu verbessern, würde sich sogar finanziell nachteilig auf das Zementwerk auswirken.
Sauerei,
jawohl. Für das Zementwerk bedeutet dies konkret jährliche Mehreinnahmen in Millionenhöhe. Allein durch diese Zuteilung kostenloser Zertifikate, diese Summen, wohlgemerkt zusätzlich zu den immensen Summen, die von den Zulieferern für die Abfall- und Giftmüllentsorgung an Holzim bezahlt werden. Insgesamt sollten die Abhängigkeiten von der Müllentsorgung, von den Zulieferern, den Arbeitsplätzen ausnahmsweise mal nicht zuvorderst betrachtet werden, sondern die Gefahr dieses fahrlässigen Handelns der Behörde für Mensch und Umwelt. Lieber Herr Tappeser, Ihre gesetzliche Bindung in allen Ehren. Sie sind dem größtmöglichen Schutz von Mensch und Umwelt im Zollernalbkreis verpflichtet. Daher vermissen wir Bemühungen und Handlungen, dies in größtmöglichem Maße zu tun. In der Klimawandel und die Gefahr von Luftschadstoffen in aller Munde ist, können wir nur an das Regierungspräsidium appellieren, endlich zeitgemäße Entscheidungen zu treffen und ihre ureigene Aufgabe wieder wahrzunehmen. Wir lassen uns nicht an der Nase herumführen und hoffen auf zukunftsgerichtete Handlungen des Regierungspräsidiums, die momentanen Missstände endlich zu beheben. Wir alle wollen eine gesunde Zukunft. Wir alle wollen eine schöne Heimat, auch für unsere Nachkommen. Es ist genug Zeit verstrichen und unnötige tausende Tonnen an Schadstoffen jetzt entwichen durch dieses uns gegenüber unverschämte Verhalten. Die Zeit zu handeln ist genau jetzt. Danke.
Beate Zölt auf der Demo gegen die Zementfirma Holcim, die hier in der ganzen Region die Luft vergiftet. Noch mehr Details dazu gibt es beispielsweise auf der Seite von der Wüstenwelle und dort im Podcast Vergiftete Luft bis nach Tübingen. Dort hat uns nämlich Beate Zölt eine Stunde ihrer Zeit geschenkt und uns von den Machenschaften von Holcim berichtet und auch von ihrem Kampf gegen Holcim. Und ich hatte nach dem letzten Interview mit ihr noch so viele Fragen, dass sich ein Gespräch über WhatsApp ergeben hat. Und wir haben uns gegenseitig Sprachnachrichten geschickt und ich möchte euch diese Sprachnachrichten nicht vorenthalten. Also ich habe Beate Zölt gefragt, ob ich die wichtigsten Dinge daraus hier abspielen darf. Ich bin absolut entsetzt über die Informationen, die sich auch im Hintergrund noch auftun. Und ich habe auch Beate Zölt gefragt, das ist eigentlich genug Material für ein Buch. Es ist eigentlich genug Material für einen für eine Doku, sogar für einen Spielfilm. Es ist eigentlich völlig unglaublich und ich selbst kann nicht fassen, dass das in Deutschland überhaupt möglich ist.
Der Name Lafarge, der taucht ja ganz oft auf und bis vor kurzem hieß das Zementwerk auch noch Lafarge Holcim. Lafarge Holcim hat den Namen Lafarge abgestoßen wegen diesem Syrien-Skandal, wegen den Kriegsverbrechen in Syrien. Das war noch Lafarge, bevor die beiden Konzerne fusioniert haben. Also die nennen sich jetzt tatsächlich nur noch Holcim und das Lafarge bleibt weg, auch wenn das viele immer noch schreiben, das stimmt nicht mehr. Und Holcim hieß früher Holderbank und war verantwortlich für den Asbestskandal, der ja, den kennt ja auch jeder, wo dieses vergiftete Baumaterial oder dieses giftige Baumaterial hat ja auch x Leute umgebracht und ganz schwere Krankheiten auch hervorgerufen, genau. Und das war die Firma Holderbank. Und dann hat man das eben festgestellt und dann festgestellt, okay, mit dem Namen können wir nichts mehr anfangen und seither heißen sie Holcim. Das ist nicht vielen Menschen tatsächlich bekannt. Multiwatch hat auch eine ganz große Publikation über Holcim über Holcim damals veröffentlicht. Und da sind ganz viele Unterschriften von bekannten Persönlichkeiten gesammelt worden und die haben ein Manifest, also Multiwatch hat ein Manifest geschrieben, das ist über 100 Seiten lang und da haben sie diese Thematik auch ganz kurz aufgegriffen, dass eben dann einfach der Name abgestoßen wird und dann kann man weitermachen wie bisher. Ja, ich finde es auch total krass und gerade solche Sachen wie Asbest, gell, das kennt auch jeder, ist in aller Munde, aber keiner weiß mehr, wie die Firma hieß. Bei Contergan ist es ähnlich, dass die Firma, ja, die kommt dann irgendwann in den Kopf, aber bei Zement, da hat man die Namen einfach auch nicht so geläufig. Da fällt mir gerade in dem Zuge noch eine ganz tolle Sache ein. Und zwar, der Schornstein ist ja ausgekleidet mit Schamottsteinen oder dort, wo gebrannt wird, ist ja ausgekleidet mit Schamottsteinen in diesem Werk. Und als der Vorbesitzer noch dort war, da ist einmal jährlich sind diese Schamottsteine in den Kamin oder in diesem Ofen austauscht worden. Und seit dort Giftmüll mit verbrannt wird, werden die Schamottsteine viermal im Jahr gewechselt. Da kommt viermal im Jahr irgendeine Leiharbeiterfirma mit ganz billigen Kräften, die da überhaupt reingehen und sich das antun. Und dann werden die jetzt viermal im Jahr gewechselt. Das kann man sich vorstellen, was das an ätzendem Zeug ist, dass die den Ofen so kaputt machen, viermal im Jahr. Wie gesagt, ich weiß das aus interner Quelle, dass da das früher einmal im Jahr war und jetzt ist es viermal. Ja,
ja, so dreckig ist Holcim. Ich sende ja noch ein paar mehr von diesen völlig unglaublichen WhatsApp-Nachrichten. Ich habe immer nur gesagt, das kann ja wohl alles gar nicht wahr sein, das kann ja wohl alles gar nicht erlaubt sein. Ja, tatsächlich, falls es hier einen Dokumentarfilmer unter den Zuhörern gibt, ich glaube, das wäre richtig gutes Material dafür.
Noch was. Als damals im Gemeinderat hier entschieden wurde, ob man dieser Plettenberg-Erweiterung zustimmt oder nicht, da waren Leute mit im Gemeinderat, die eigentlich als befangen gelten hätten müssen. Zum Beispiel die Schwiegertochter von einem Prokurist von Holcim, der schon in Pension war, aber eben ein Prokurist. Dann war eine Frau, die arbeitet fürs Umweltamt im Landratsamt und sie ist gleichzeitig Vorsitzende vom Albverein. Und die ist nicht als befangen die galt nicht als befangen, obwohl, als sie erfahren hat, dass da jetzt Gutachten gemacht werden auf dem Plettenberg, hat sie vom Umweltamt aus beauftragt, dass man diese ganze Fläche durchforsten muss. Und die hat einen 70 Meter langen, 3,5 Meter hohen Haufen mit Holz dort rausgeholt. Es war eine Verwüstung sondersgleichen. Mein Mann ist ja Forstwirt, der ist hochgekommen und hat gesagt, wer will hier was vertuschen? Da wusste man noch gar nicht von der Thematik. Da wusste man noch gar nichts. Der hat gesagt, um Gottes Willen, wer ist da so durchgepäst, dass das hier so aussieht. Und da hat die einfach versucht, schon bevor die Gutachten gemacht werden, einfach zu gucken, dass die ganzen Vögel und die wichtigen Tiere und alles wegkommt. Wie gesagt, 70 Meter lang und 3,5 Meter hoch war der Haufe an Holz und Zeug, was die da hat wegschaffen lassen. Weil eben sie fürs Umweltamt tätig ist, das auch ohne Absprache mit ihrem Chef gemacht hat. Sie ist dann strafversetzt worden. Das war aber die einzige Reaktion auf diese unverschämte, unmögliche Tat. Und hier arbeitet sie für einen Albverein, also auch völlig widersprüchlich. Und die war dabei bei der Gemeinderatsentscheidung, als es um den Plettenberg geht. Und die Bürgermeisterin damals hat sie nicht als befangen, obwohl alle von der Bevölkerung, alle, die mit mir zusammen damals schon am Thema geschafft haben, das der Gemeinde rückmeldet haben, das kann doch nicht sein, dass jemand, der sowas macht und der auch noch so viele Fäden in der Hand hat, die Holzim bezüglich für oder gegen Holzim arbeiten, also das kann überhaupt nicht sein. Und die Bürgermeisterin hat sie trotzdem zugelassen zu den Entscheidungen, die damals gefällt worden sind. Ja, und dann noch was, und zwar dieser Mensch mit der Drohne, den ich kennengelernt habe, der war damals in der Nacht auf dem Plettenberg, als, das war vor anderthalb Jahren in etwa, da gab es einen Komet, der zu sehen war am Himmel, und der Drohnenflieger war da nachts oben und wollte ihn fotografieren und hat dann auch den Steinbruch eben ganz automatisch mit fotografiert und hat dann zufällig gesehen, dass da Oberflächensprengstoff rumliegt. Und morgens um sechs, also das war nachts um drei, morgens um sechs, als alle Kirchenglocken umliegend gebimmelt haben, bin ich aufgewacht und er hat mir dann geschrieben, dass um 6 Uhr eine Sprengung war. Und es war aber keine unterirdische Sprengung wie sonst, sondern das war eine Oberflächensprengung. Und dann habe ich mich gefragt, warum lassen die es knallen an der Oberfläche morgens an einem Sonntag um 6 Uhr? Und habe dann recherchiert und habe festgestellt, dass am Montag der Landrat Günther Martin Pauli an diesem Montag auf den Plettenberg eingeladen wurde, um die Brutstätte der Heidelerche zu besichtigen. Und ich vermute, dass genau das der Punkt war, die Heidelerche oder die Brutstätte besichtige. Ist natürlich blöd, wenn da ganz viele Vögel rumfliegen, die dann eventuell auch noch geschützt sind. Und ja, in dieser Nacht war diese Sprengung. Und ich habe dann extra noch im Erdbebendienst angerufen. Die haben mir dann bestätigt, wenn es eine Oberflächensprengung ist, dann können sie es nicht lokalisieren. Also, Unglaublichkeiten, was da so läuft. Ja. Und eben den Sprengsatz, den hat er aufgenommen mit der Drohne und ist extra am nächsten Tag nochmal hoch und da war er weg. Und ein weiteres Mal waren andere von uns, also so Vogelexperten, oben und haben gesehen, dass eine richtige Sprengung, also die regulär immer stattfindet, direkt unter der Brutstätte von der Heidelerche stattfinden soll. Daraufhin ist das Landratsamt sofort informiert worden, also umgehend. Und die hatten quasi 2 Stunden in etwa Zeit zu reagieren und haben die 2 Stunden verstreichen lassen und man hat direkt unter der Brutstätte gesprengt und vermutlich ist deswegen auch eines dieser Brutpaare dann nicht mehr aufgetaucht. Und ja, Holzim wusste, dass genau in der Richtung und genau dort die Brutstätte ist, auch wenn sie tun, als wüssten sie es nicht. Ja.
Tja, wer hat da wohl die Heidelerche weggesprengt, die Arme? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein Zusammenhang kann nicht bewiesen werden, aber wer sollte sonst eine Heidelerche einfach wegsprengen, die möglicherweise verhindern würde, dass man an dem Plettenberg weiter Kalk bauen darf für den Zement? Tja, wer weiß, wer weiß. Und wir hören noch ein paar weitere WhatsApp-Nachrichten an von Beate Zöll, die das Aktionsbündnis Zement gegründet hat, um auf die Machenschaften der Firma Holzim hinzuweisen.
Vor ungefähr einem Jahr haben sie dann noch herausgefunden, dass man den Sand, also es wird ja der Kalkstein, Mergel und Sand sind ja die Ingredienzien vom Zement. Und da hat man jetzt eben festgestellt, dass man den Sand ersetzen kann durch Altglas. Und ja, jetzt nehmen sie genau dieses Altglas, das kleiner ist als 3 mm, weil wenn das kleiner ist als 3 mm, kann man es nicht mehr auf Schadstoffe hin überprüfen. Und bei der ersten Messung mit diesem Glas kam dann raus, dass die Werte zum Teil 80-fach so hoch sind als zuvor. Und dann hat auch der Gemeinderat dann gesagt, nein, da wollen wir noch eine zweite Messung. Das ist der Wahnsinn, da kann man das Glas ja dann nicht nehmen. Und die zweite Messung, die kam aber bis heute nicht. Also man hat es festgestellt und man ist völlig klar, das kommt vom Glas. Und der Konzern hat dann aber gesagt, ja, das seien alte Staubfilter gewesen und die hätten sie jetzt ausgetauscht und jetzt seien die Emissionen nicht mehr so hoch. Aber der Beweis dafür, der fehlt bis heute. Und eben das sind die Tricksereien. Dann sagt man Altglas und alle sagen, wow, toll, dann wird das recycelt. Das sind aber kleine Splitter, wo man nicht mehr rausfinden kann, ist da Cerankochfeld zermahlenes drin, sind da Halogenlampen zermahlen mit drin und so weiter und so fort. Also man kann die Liste beim Glas, beim zerbrochenen Glassplitter mit den Schadstoffen ist ellenslang.
Tja, das heißt, im Grunde kann man daraus pusten, was man möchte. Die Teile sind ja kleiner als 3 Millimeter. Trotzdem atmen wir das hier ein. Bis nach Tübingen, wie gesagt, zieht die vergiftete Luft, die von den Schornsteinen von Holcim ausgestoßen wird. Teilweise sind die Schadstoffwerte 60-fach erhöht. Und wir atmen das in diesem Moment, wo wir hier sitzen, ein. Und wir kommen zur letzten WhatsApp-Nachricht von Beate Zölz. Wie gesagt, wer ein Buch darüber schreiben möchte, es gäbe genug Material dafür.
Ja, ich habe dir ja noch auch erzählt, dass ich über diese Facebook-Seite andere Organisationen kennenlerne und andere Vereine, die sich vor Ort auch einsetzen bei sich, unter anderem in Fulda, in Großen Lüdermüß. Also das hat mich so schockiert und da denke ich auch, jetzt muss ich echt aufpassen. Und zwar nach dem letzten Protestmarsch, den die dort gemacht haben, die machen das regelmäßig, so alle paar Monate mal laufen sie ums Zementwerk und gucken sich's halt an und einfach zeigen Solidarität, dass es so nicht weitergehen kann. Dort geht's auch um den Abbau von einem Berg und dort geht's genauso auch um die Giftschadstoffe, um die Müllverbrennung und so weiter, also um genau das Gleiche. Und nach dem letzten Protestmarsch ist das Auto nachts von einer Teilnehmerin anzündet worden, einer, die sich richtig viel engagiert auch, ja, und die schon ein paar Mal auch angesprochen worden ist von Leuten vom Zementwerk und also deutlich angesprochen worden ist, dass sie aufhören soll, sich da zu engagieren. Und eben nach dem letzten Protestmarsch hat man vor ihrem Haus das Auto anzündet. Das bei Großen Lüdermüß, das ist nicht Holcim, sondern das ist ein Ableger von Heidelberg Zement. Also Heidelberg Zement hat eine Beteiligung an dem Zementwerk in Großen Lüdermüß. Aber ebenso agieren sie, die Zementindustrie, die Zementkonzerne. Deswegen, ja, es ist, man muss vorsichtig sein. In andere Länder werden die Leute entführt, wenn sie über Holcim sprechen. Genauso hat mir eine Frau aus Syrien das berichtet, dass man ihren Mann, nachdem klar war, der soll als Zeuge aussagen, hat man den einfach entführt. Also ich sag's dir, der Konzern, der hat es nur dreckig und der hat nur Dreck am Stecken. Und ja, mir geht's auch ganz oft so, dass ich sprachlos bin und dass ich kaum noch weiß, wie ich mit den Informationen so für mich auch umgehen soll. Nichtsdestotrotz, umso wichtiger ist es, dass man sich einsetzt und umso wichtiger ist, dass man es publik macht. Und ich habe viele Jahre jetzt auch immer wieder mich zurückgenommen aus Angst, dass meiner Familie irgendwie was passiert. Aber ich denke, wenn man halt auch nie was sagt und wenn man nie da irgendwie dagegen angeht und wenn man sich so viel Wissen erarbeitet hat und keinem das sagt, was da tatsächlich auch für Sachen laufen, ja, dann bringt es gar nichts und dann machen die für immer so weiter, einfach so weiter, wie sie es tun. Bei uns kommt halt noch dazu, dass man eben auch im Ort, dass die Leute das gar nicht sehen wollen und gar nicht hören wollen, weil das einfach auch so wahnsinnig unglaublich klingt. Aber eben, man kann alles nachvollziehen und es gibt für alles auch Beweise. Ja, das heißt, man kann es nicht wegleugnen, man kann es nicht weglächeln. Und ich glaube, der Grund, warum ich noch dran bin, ist, weil ich eben, da kannst du dann die Augen auch nicht mehr zumachen. Ja, wenn du das alles mal gesehen hast oder gehört hast, dann kannst du die Augen auch nicht mehr zumachen und einfach wieder weggucken und so tun, als wäre nichts. Deswegen dranbleiben und überlege, was kann ich tun?
Und das gilt für uns alle. Dranbleiben, überlegen, was können wir tun? Man kann sich beispielsweise dem Aktionsbündnis Zement anschließen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, Aktionsbündnis Zement, wo immer die neuesten Aktionen kommen, beispielsweise Demos. Es gibt demnächst auch eine Internetseite mit aktionsbündnis-zement.de. Da kann man sich anschließen. Ich glaube, wichtig ist auch erstmal, dass man da darüber redet, dass man andere Leute fragt, ob die denn wissen, was hier vorfällt in der Region, was für Luft wir atmen, was Holz im Laraus pustet und sich darüber auch einfach erstmal wirklich aufzuregen. Und das völlig zu Recht.
Ich könnte Sache sagen, da geht einem die Hutschnur auf. Unfassbarkeiten, Unglaublichkeiten. Da könnte man wirklich ein Buch schreiben über diese Machenschaften. Ich merke jetzt auch gerade, da kommen wieder so viele Sachen hoch. Was ich alles erlebt habe in dieser Zeit, du kannst es nicht fassen. Also das sind alles nur kleine Details des großen Ganzen, wo ich sehe, es läuft so ab, es ist der Wahnsinn. Und das in Deutschland, ja.
Ja, es läuft so ab und das in Deutschland kaum zu fassen. Also, ihr könnt auf Facebook Aktionsbündnis Zement euch anschließen. Ihr könnt Leserbriefe schreiben. Ihr könnt mal beim Regierungspräsidium anfragen, warum Holzum eigentlich Ausnahmegenehmigungen bekommt und die Schadstoffwerte überschreiten darf. All das kann man machen. Ja, und es geht, wie versprochen zu Beginn der Sendung, geht es jetzt am Ende noch um Igel. Ich habe nämlich gestern Abend einen Igel gefunden, nee, vorgestern war das, im Schneetreiben saß der da relativ regungslos und ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Und ich habe ihn als erstes einfach mal in meinem Schal gewickelt, weil ich Angst hatte, dass der dann doch wegrennt und er dann vielleicht doch Hilfe gebraucht hätte. Und er hat sich auch gar nicht gewehrt, also ihm ging es offensichtlich nicht gut. Und ich habe dann beim Tierheim angerufen und gefragt, wo ich jetzt den Igel hinbringen soll, was ich mit dem machen soll. Die haben mir die Telefonnummer gegeben von dem Herrn Wiens. Und der Herr Wiens nimmt einfach mal privat Igel auf. Er hat 27 Igel und ist inzwischen ein richtiger Igelfachmann. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie man eigentlich vorgehen soll, wenn man jetzt in diesen Zeiten im Winter einen Igel findet und woran erkennt man, dass er Hilfe braucht? Was soll man da machen? Hier kommt der Herr Wiens.
Herr Wiens, jetzt haben Sie eben bei mir nachts um 10:30 schnell noch einen Igel geholt. Wie oft machen Sie das, dass Sie nachts noch für ein Tierchen losfahren?
Ich werde zu jeder Zeit für ein Tier losfahren, weil ein Tier, das durch Menschenhand irgendwo in Not geraten ist, und der Igel ist jetzt durch Menschenhand in Not geraten, weil sein Revier bebaut worden ist, der verdient es, dass er gerettet wird. Ich kann nicht alle retten, aber die paar, die ich holen kann und die ich damit wieder der Natur zuführen kann, die sind es mir wert.
Ach, wie toll. Ja. Und jetzt habe ich ja nicht gewusst, also ich habe gerade einen Igel praktisch vor meiner Haustür gefunden, ja. Im Schnee an der Hauswand, hat sich nicht groß bewegt. Ich konnte ihn nicht einschätzen. Was macht man denn in dieser Witterung um den 0 Grad, wenn man einen Igel findet? Wenn man sich nicht sicher ist, ob der Hilfe braucht, was soll man machen?
Also im Prinzip können Sie eigentlich nur das Tierheim anrufen und dort nachfragen. Dann bekommen Sie Telefonnummern wie meine zum Beispiel und ich kann Ihnen dann am Telefon schon die ersten Ratschläge geben. Und wenn ich der Meinung bin, dass es notwendig ist, dass ich selber nach dem Tier schaue, dann werde ich auf jeden Fall dann auch vor Ort kommen. Aber als Ratschlag ist es immer schwierig, weil ich kann aus der Ferne nicht einschätzen, wie groß ist das Tier, wie schwer ist das Tier, hat das Tier eine Krankheit, hat es Verletzungen und so Sachen. Und deswegen fahre ich sehr gerne vor Ort, damit ich das Tier vor Ort sehe und dass ich dann vor Ort auch entscheiden kann, lasse ich es gleich wieder frei oder nehme ich es mit. In diesem Falle, wie jetzt, ist sehr eng bebautes Gebiet mit wenig Grünflächen, also sehr igelunfreundlich, werde ich das Tier mitnehmen und werde es wieder an einer Stelle aussetzen, wo es einfach in Freiheit wieder genügend Platz hat.
Ja, das heißt, sind Sie dann gegen die Nachverdichtung hier zum Beispiel von doch recht alten Gärten, die wir hier haben. Also ich weiß, dass hier zum Beispiel in der Südstadt von Tübingen recht viel Igel sind. Und jetzt soll aber hier eben auch nachverdichtet werden. Aber wie sehen Sie das? Oder soll der Igel sowieso wieder raus in die Landschaft?
Ich weiß von dieser Nachverdichtung und ich weiß auch, dass Wohnraum ganz, ganz dringend fehlt. Wir haben eine Studentenstadt. Die Studenten bangen auch um Wohnraum. Und die Leute wollen wohnen, da sehe ich alles ein und deswegen versuche ich dann den Igeln einfach eine andere Möglichkeit zu eröffnen, in Freiheit zu leben und das ist halt dann immer noch irgendwo im ländlichen Raum.
Ja, und das heißt also, wenn jemand einen Igel findet und nicht weiß, was er machen soll, immer gut im Zweifel dann beim Tierheim anzurufen und eben eine Telefonnummer dort zu bekommen, beispielsweise von Ihnen oder einem anderen Igelspezialisten, also im Zweifelsfall anrufen.
Im Zweifelsfall immer beim Tierheim anrufen. Meine Nummer ist in der Zwischenzeit auch schon bei der Polizei bekannt. Wenn Sie bei der Polizei anrufen, kriegen Sie meine Nummer auch schon. Und insofern, aber das Tierheim ist die richtige Adresse und die Notrufnummer vom Tierheim wird Ihnen auf jeden Fall dann eine Nummer von einer Igelstation oder von einer Aufzucht- oder Pflegestation geben.
Wie viele Igel haben Sie denn gerade?
Im Moment habe ich im Haus 6 kleine Igel, die aber alle noch so etwa 120 bis 180 Gramm schwer sind. Die werden über den Winter nicht, die hätten den Winter nicht überlebt und deswegen bleiben sie bei mir und bleiben über den Winter im Haus. Und draußen habe ich momentan 21 Igel, die alle ausgewildert sind und die ich noch zufüttere, damit sie einfach das notwendige Fett an die Rippen bekommen, um den Winter überleben zu können. Ich habe auch deswegen im Garten mindestens 10 oder 12 Igelhäuser, die winterfest sind, in denen die dann auch überwintern können.
Ist das auch eine Möglichkeit, wie man hier einem Igel helfen kann, dass man ein Igelhäuschen in einer ruhigen Ecke vom Garten aufstellt? Oder?
Igelhäusle sind immer eine Lösung, man kann aber nicht sicher sein, ob der Igel es annimmt. Es muss schon bestimmten Bedingungen entsprechen. Und vor allen Dingen, der Igel ist ja in der Regel ein Wildtier. Und das muss man zuallererst einmal wissen. Also er ist nicht dafür gedacht in Garten- oder Haushaltung. Und deswegen, ein Igelhäusle kann man durchaus aufstellen. Ob es angenommen wird, ist immer fraglich.
Wie sind Sie denn zu Ihrer Igelfamilie gekommen, zur Igelgroßfamilie?
Ich habe mal vor 7 Jahren angefangen, weil ich zwei verletzte Igel bekommen habe und habe dann angefangen, mich für Igel zu interessieren, habe mich dann mit der damaligen Igelstation Frau Schreiner-Balzer aus Hirschau in Verbindung gesetzt und die hat mir das notwendige Rüstzeug dazu gegeben. Die Frau Schreiner-Balzer macht es jetzt nicht mehr, weil sie es beruflich nicht mehr kann und so habe ich es jetzt ganz übernommen.
Und wie bekamen Sie denn das ganze Know-how? Also ich bin eigentlich jedes Mal überfordert, ehrlich gesagt, wenn ich einen Igel finde.
Na, ich habe mich jetzt mal genau auf Igel spezialisiert. Ich wäre wahrscheinlich bei anderen Tierarten auch sehr schnell überfordert. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr gute Seiten im Internet. Und es gibt sehr, sehr gutes Material, das Sie einfach auch über das Internet bekommen. Sie bekommen über das Internet natürlich auch sehr, sehr viel Mist. Und das auseinanderzuhalten und das zu sortieren, ist natürlich zuerst mal die erste Aufgabe. Aber es gibt sehr, sehr gute Seiten, wie zum Beispiel proigel.de. Da bekommen Sie eigentlich jede Information, die Sie brauchen. Und wenn Sie dann solche Tierärzte haben, wie zum Beispiel den Ammerhof hier in Tübingen unter Jesingen, die Leute kennen sich mit Igel aus, da sind sie bestens aufgehoben.
Und da bringen Sie auch morgen im Notfall den Igel hin, den ich jetzt Ihnen gegeben habe?
Der wird jetzt, wenn ich nach Hause komme, wird er gewogen und wird genau untersucht und dann kommt er zuerst mal in eine Box. Und wenn der morgen früh nicht den Stuhlgang hat, den er haben soll, dann hat er ein Problem. Meistens sind es Magen-Darm-Probleme und dann muss er entwurmt werden und dazu würde ich dann zum Ammerhof gehen, damit er dann entsprechend gespritzt wird. Oder er hat morgen seinen ganz normalen Stuhlgang dann, und er hat sonst keine weiteren Verletzungen. Er darf der Kerl so schnell wie möglich wieder in die Freiheit.
Und bekommt er dann auch noch Unterstützung von Ihnen? Also darf er sich dann auch bedienen an dem Futter und so, oder?
Der wird jetzt in den Garten kommen, vermutlich nach Öschingen, zu einer Bekannten von mir. Und die haben immer mal wieder von mir Igel und die tun die dann zufüttern, sodass die Igel, bis sie dann im Winterschlaf sind und das Futter nicht mehr annehmen, auf jeden Fall ein Zubrot haben.
Das ist ja so schön. Also ich bin wirklich so glücklich auch, dass ich Sie jetzt nachts um 22:30 bei ganz dichtem Schneefall nicht nur erreicht habe, sondern dass Sie auch sofort losgefahren sind. Also ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Das ist so rührend.
Der Einzige, der beleidigt war, war mein Kater, weil seine Graulstelle ausgefallen ist.
Dann halte ich Sie mal nicht weiter auf oder nicht ab von Ihrem Kater. Vielen herzlichen Dank, Herr Wiens, also für den Igel, aber auch für das ganz spontane Interview jetzt hier im Treppenhaus. Alles Gute für Ihre tolle Arbeit.
Weiterhin. Ja, vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch alles, alles Gute. Ja?
Das war der Herr Wiens, der hier in der Region Tübingen Igel rettet und er fährt sogar selbstständig dann zu euch hin. Also wenn ihr einen Igel findet in dieser Witterung, bei Dauerfrost oder bei Schnee, wenn ein Igel da auch nachts irgendwie unterwegs ist, bei Schnee, eigentlich sollen die schlafen, die verlieren sonst zu viel Wärme. Es ist eigentlich immer ein Problem und das heißt, den Igel einfach mal schnell sichern, vor Ort und Stelle und mal eben einfach schnell beim Tierheim anrufen, sich die Telefonnummer vom Herrn Wiens geben lassen und mit dem sprechen, was man jetzt mit dem Igel machen soll. Und auch generell alle Igel, die tagsüber rumlaufen, die haben irgendwas. Die sind entweder krank oder zu klein oder ne, und die einfach mal entweder genau beobachten, wo die gerade hingelaufen sind oder viel besser noch kurz irgendwie einfangen. Ich habe den Igel vorgestern einfach mit einem Schal kurz aufgenommen, der piekst da auch nicht groß durch. Und generell auch verletzte Igel. Und ganz wichtig ist, wenn ihr es nachts in einem gelben Sack rascheln hört. Das sind ganz, ganz oft Igel. Bitte geht zu dem gelben Sack und hol den Igel da raus, weil der sonst leider halt abtransportiert wird mit der Müllabfuhr. Und das ist für die eine ganz große Gefahr. Und daher bitte auch die gelben Säcke immer erst wirklich in der Nacht oder noch besser am Morgen vor der Abholung rausstellen, weil das ist wirklich eine Todesfalle für die Igel. Ja, das dazu. Wir hören noch in weiteren Sendungen was über die Igel und auch über die Firma Holze. Das war's erstmal von meiner Seite aus. Das war die Sendung Kulturforum im Freien Radio Wüste Welle. Und vom Mikrofon verabschiedet sich Gabriele Busse. Und beim nächsten Mal ist dann auch wieder der Studiohund Krümelchen dabei und für die Technik verantwortlich. Tschüss.